Welche Rolle haben denn die Geschwister Scholl innerhalb ihrer Forschungsschwerpunkte gespielt?
Lange Zeit überhaupt haben die Geschwister Scholl überhaupt keine Rolle gespielt, weil ich da mit ganz anderen Dingen beschäftigt war. Aber in meinem privaten Leben, ich bin nicht so schrecklich weit entfernt von den Orten, in denen die Geschwister Scholl aufwuchsen, selbst aufgewachsen. Und das war in meiner Schulzeit, in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, waren die Geschwister Scholl ganz selbstverständlich in der Öffentlichkeit präsent, mehr als alle anderen Leute, die Widerstand geleistet haben. Ich bin dann erst spät, weil ich im Augenblick an einem großen Buch über den deutschen Widerstand schreibe, näher an die Details der Geschichte der Geschwister Scholl gekommen und habe mich also erst ziemlich spät mit den Einzelheiten der Weißen Rose beschäftigt.
Wenn wir mal uns die Biografie anschauen der beiden Geschwister, also Hans und Sophie Scholl, die 1918 bzw. 1921 geboren wurden, dann stammten diese ja aus einem doch sehr bürgerlich-liberalen Elternhaus und waren im sogenannten Dritten Reich eher christlich erzogen worden. Und sowohl Sophie wie auch Hans Scholl sollen ja begeistert in der Hitlerjugend und im BDM auch aktiv gewesen sein und beide sollen auch zunächst als sehr empfänglich für das Gerede von Volksgemeinschaften und Kameradschaft gewesen sein, dann aber Mitte der 30er Jahre sich vom Nationalsozialismus abgewendet haben. Wie erklären Sie sich denn diesen Gesinnungswandel?
Das ist nicht so schrecklich schwer zu erklären. Die Geschwister Scholl sind in einem bürgerlichen Haus aufgewachsen. Die Mutter war sehr betont protestantisch, pietistisch. Der Vater war eher liberal, pazifistisch. Der wollte im Ersten Weltkrieg nicht andere Menschen töten und hat sich deshalb in eine entsprechende Einheit versetzen lassen, die also mehr mit Krankenpflege zu tun hatte. Aber man war natürlich patriotisch und deutsch-national gestimmt. Die sogenannte nationale Erhebung hat nicht auf die Eltern Scholl, aber doch auf die älteren Geschwister eine nachhaltige Wirkung gehabt. Und Hans Scholl war ja auch in der bündischen Jugend aktiv gewesen, also auf Fahrt gehen, Kameradschaft unter gleichaltrigen Jugendlichen, Lagerfeuer, Heimabend. Das war allemal faszinierend. Da musste man ja auch nicht pausenlos Heil Hitler schreien. Also beide, Hans und Sophie, hochbegabt, ehrgeizig, haben dann natürlich auch führende Rollen gespielt, waren Jugendführer in der Hitlerjugend im BDM. Dass sie sich dann abwendeten, ist ein sehr langer und allmählicher Prozess. Es soll damit zu tun haben bei Hans, dass er vom Reichsparteitag der NSDAP, den er 1935 besuchen durfte, um die Fahne aus Ulm dort zu tragen. Das soll irgendwie ernüchternd auf ihn gewirkt haben. Tatsächlich waren es auch private Rivalitäten innerhalb des Alltags der Hitlerjugend, die sie dann allmählich auf Abstand gehen ließen. Ernsthaft wird erst der Student Hans Scholl, der Medizin studiert, der dann in den Feldzügen als Hilfsarzt eingesetzt wird. Erst dann erfolgt dann die vollkommene und die intellektuelle Abwendung, also 39, 40 beginnend 1941 nach einem Einsatz im sogenannten Ostfeldzug vor Moskau in einem Feldlazarett wird es dann ganz ernst. Da ist deutlich, das ist ein verbrecherisches Regime, das einen Vernichtungskrieg führt.
Im Jahr 39, was Sie eben doch ansprechen, Sprachen. Als Hans Scholl sein Medizinstudium an der Uni in München anfing, lernte er dort ja auch Alexander Schmorell, Christoph Probst und Willi Graf kennen. Und diese vier Studierenden sowie auch Sophie Scholl, die nach einer Ausbildung zur Kindergärtnerin in München auch Biologie und Philosophie dann studierte, bildeten ja zunächst den Kern der Weißen Rose. Welche Rolle spielten denn die Geschwister Scholl innerhalb dieser Struktur, aber vielleicht auch bei der Entwicklung oder auch Radikalisierung der Weißen Rose?
Die Geschwister waren die treibende Kraft. Man darf sich jetzt auch die Weiße Rose nicht als eine Vereinigung mit Statuten und mit Regeln vorstellen. Das waren die im Wesentlichen die fünf Studenten in München und in einem weiteren Kreis noch ein paar weitere. Da gab es keine Formalia. Die haben auch nicht von früh bis spät nur an Widerstand gegen Hitler gedacht. Die haben Konzerte besucht. Die waren fröhlich. Die haben die Nächte durchdiskutiert. Die hatten auch nichts gegen eine Flasche Wein. Also man darf sich das nicht zu regelhaft und zu streng vorstellen. Jedenfalls Hans und Sophie, die ja auch miteinander lebten und wohnten, waren der Mittelpunkt, und Hans muss eine sehr charismatische Persönlichkeit gewesen sein, der andere rasch in seinen Bann ziehen konnte.
Im Sommer 1942 ging ja dann die Gruppe zum öffentlichen Protest über. Wie kam es denn dann zu dieser Radikalisierung der Weißen Rose beziehungsweise zu diesem öffentlichen Widerstand dieser Vereinigung?
Das ist in allererster Linie auf das Kriegserlebnis von Hans Scholl und Alexander Schmorell, dessen Rolle in der Regel etwas zu geringfügig gesehen wird bei dem ganzen Widerstand der Weißen Rose. Also das ist vor allem, die kommen aus dem im Herbst 1941 aus dem Einsatz im Feldlazarett vor Moskau zurück. Sie sind zutiefst verstört durch vieles, was sie gesehen haben. Sie haben auch in Warschau das Ghetto gesehen, in dem die polnischen Juden eingesperrt waren. Und vor allem Alexander Schmorell, der eine russische Mutter hat, der in Russland geboren ist, er fühlt sich in der Seele als Russe. Er ist auch russisch-orthodox getauft, inzwischen auch ein Heiliger der russisch-orthodoxen Kirche. Alexander Schmorell fühlt zutiefst die Leiden der russischen Zivilbevölkerung mit. Und das macht er, das kann er auch seinen Freunden vermitteln. Sie wechseln auf die Seite der Russen, die von deutscher Ideologie her nur als Untermenschen, als auszurottende Barbaren betrachtet werden. Und mit diesem gewandelten Sinn kommen sie zurück. Die ersten vier Flugblätter, die sie veröffentlicht haben, die fordern ja zur Verweigerung, zum passiven Widerstand auf, die letzten beiden zum Kampf gegen das Regime. In den ersten Flugblättern ist sehr viel Bildungsbürgertum zu finden. Die beiden letzten sind stärker Kampfrufe gegen das Unrechtsregime.
Im Juni 1942 beginnt ja die Gruppe mit dem ersten Flugblatt, wie Sie erwähnten, von Schmorell und Scholl, von Hans Scholl, auch vervielfältigt in sehr geringer Auflage. Und wenn wir hier geringe Auflage sagen, dann sprechen wir jetzt ungefähr von eher so in den 100 rum. Und per Post adressiert an Personen aus dem Bekanntenkreis, so fing es auf jeden Fall an. Welche Resonanz konnte denn die Gruppe überhaupt mit diesen Flugblättern damals erreichen?
Eigentlich gar keine. Darüber ist man sich aber, wenn man von einer brennenden Idee erfüllt ist, von der Realität weit entfernt. Sie haben ja diese paar hundert Flugblätter zum Teil auch an ihnen völlig überwiegend an ihnen völlig unbekannte Leute geschickt, deren Adressen sie aus Adressbüchern, aus dem Telefonbuch hatten. Und die Resonanz war auch tatsächlich gleich null, denn die Leute hatten ja auch ganz schrecklich Angst und die meisten schmissen diese Flugblätter entweder sofort weg oder sie trugen sie zur Polizei, um zu dokumentieren, wir haben damit überhaupt gar nichts zu tun.
Ab wann wurde denn diese Flugblattaktion den Widerständlern ja quasi zum Verhängnis eigentlich?
Ganz zuletzt am 18. Februar 1943, als Hans und Sophie Scholl sich aufmachen und als Hans und Sophie Scholl in die Ludwig-Maximilians-Universität gehen, vor den Hörsälen Flugblätter auslegen, das sechste Flugblatt auslegen und dann in den zweiten Stock des Lichthofes hinaussteigen. Und jetzt kommt Sophie auf die wirklich ganz furchtbare Idee, den Rest der Flugblätter, die sie in ihrem Koffer noch haben, in den Lichthof, also in diese riesige Halle vom zweiten Stock aus, hinunter segeln zu lassen. Das ist also nur jugendlicher Übermut, bodenloser Leichtsinn. Das besiegelt ihr Schicksal, und zwar in derselben Minute. Ein eifriger Hausmeister sieht, was hier los ist, veranlasst, dass sämtliche Türen der Universität verschlossen werden, verständigt die Polizei, und er persönlich nimmt dann auch im zweiten Stock des Lichthofes die beiden jungen Menschen fest und übergibt sie der Gestapo, lässt sich dafür Tage später in der Universität als großer Held, Patriot und Freund des Vaterlandes feiern.
Nachdem die beiden Geschwister festgenommen wurden, erwartete sie ja dann auch ein sehr, auch für die damaligen Verhältnisse, sehr schnelles und auch sehr hartes Urteil. Wie können Sie sich das dann eigentlich erklären?
Das kann man sich also zum einen erklären mit der barbarischen Vernichtungswut der Nazi-Größen, die nichts Widerständisches duldeten, aber junge Menschen aus gutem Hause, darunter auch ein Professor, Kurt Huber, das ist ganz besonders bedenklich. Das könnte den Eindruck erwecken, dass es an den Universitäten gären würde, dass sich die akademische Jugend vom Regime entfernen würde. Deshalb sind sie dann ganz besonders drastisch vorgegangen gegen die Studenten der Weißen Rose, dass nur überhaupt keine Idee in der Bevölkerung aufkommen könnte, dass sich da vielleicht ein ausgedehnter Widerstand ausbreiten würde.
Nun gab es ja vielleicht in der NS-Zeit nicht sehr viele, die sich jetzt gegen das Regime aktiv einsetzen, aber unter den wenigen gab es auch andere, ja, herausragende Widerstandskämpferinnen und Kämpfer. Alexander Schmorell haben Sie auch als Beispiel genannt, über den fast zu wenig bekannt ist. Wieso denken Sie, sind es denn gerade die Geschwister Scholl, die eigentlich solch einen Bekanntheitsgrad erlangt haben?
Zum einen war Widerstand ja auch nach 1945, nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes, eine schwierige Sache. Wie geht man damit um? Die Offiziere des 20. Juli, heute ganz selbstverständlich als Helden gefeiert, waren damals höchst umstritten. Durften sie denn ihren Eid brechen, den sie Hitler geschworen hatte? Die Leute waren erzogen im Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Und auch eine verbrecherische Obrigkeit ist immer noch die Obrigkeit, gegen die man sich nicht auflehnen darf. Deshalb war Widerstand in der Bundesrepublik, also im Westen, eine nicht sehr populäre Sache, die sich erst ganz allmählich durchgesetzt hat. In der DDR war nur der der kommunistische Widerstand, der im Westen vollkommen ignoriert wurde, anerkannt, weil er zur Legitimierung des antifaschistischen neuen Staates beitrug. In diesem Vakuum waren die Geschwister Scholl, waren die jungen Menschen der Weißen Rose eigentlich vollkommen, da stand es außer Frage, die haben aus reinen Herzen, die haben keinen Eid gebrochen, die haben niemanden verraten, hinter denen steht keine Ideologie, das sind Kinder, wie wir sie selber gerne haben oder gehabt hätten. Das sind der Hans Scholl ist der, den man als Schwiegersohn schrecklich gerne gehabt hätte, klug gebildet, menschenfreundlich, humanistisch. Also die Geschwister Scholl, die Weiße Rose, die war von allem Anfang an herzeigbar als Symbol für deutschen Widerstand, und ein solches Symbol brauchte man natürlich. Und dazu kommt, dass ja die Hingerichteten Hans und Sophie Scholl eine ältere Schwester hatten, Inge, die alles tat, um das Andenken ihrer Geschwister mit Ruhm zu bedecken, die von allem Anfang an am Denkmal für die Geschwister Scholl, für die Weiße Rose gewerkt hat, mit in Institutionen und durch ihre Bücher.